Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia-Magazin für euch, hier auf eurem Lieblingsstadtradio Radio X. Und zwar dem nicht kommerziellen Sender dieser Stadt mit einem Radius von 10 Kilometer hier im Rhein-Main-Gebiet. Wir begrüßen euch heute hier beim Politopia-Magazin mit einem Thema, das hier aus unserem Stadtteil, wo unser Radio X-Studio auch sich befindet. Und wir sprechen über ein Gebäude. Im Sommer hatte ich schon vor, hier mit den Menschen des Kollektiv die Druckerei zu sprechen. Die Druckerei hat jetzt Mitte Dezember, da können jetzt gleich die Beteiligten des Kollektiv die Druckerei selbst nochmal sprechen, die Druckerei tatsächlich nochmal besetzt. Viele Frankfurterinnen und Frankfurter haben gehört, dass passiert ist und die Sophienstraße war tatsächlich tagelang besetzt oder belegt und man konnte nicht durchfahren aufgrund dieser Besetzung. Ich begrüße erstmal hier ganz herzlich zwei Personen hier aus dem Kollektiv Die Druckerei. Hallo, seid gegrüßt erstmal.
Hallo.
Hallo.
Ja, einmal die Jule und einmal Dell. Jule, magst du dich noch mal kurz bitte vorstellen?
Ich bin Jule Liebig und ich bin Teil des Kollektivs Die Druckerei und mache vor allem Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, hallo, ich bin Dell und ich bin auch Teil des Kollektivs Die Druckerei und bin so an allem beteiligt, außer an Öffentlichkeitsarbeit.
Ich freue mich sehr, dass ihr heute Zeit gefunden habt. Ich freue mich sehr, dass ihr hier auch ganz offen beim Radio X über eure Arbeit und jetzt die letzte Besetzung der Druckerei mit uns spricht. Tatsächlich ist dieses Gebäude der Dohndorf Druckerei 1833 als Druckerei erstmal in die Druckablauf eingegangen. War nicht gleich die Dohndorf Druckerei, sondern erst 1850 wurde sie dann von Anna Dohndorf wieder auferweckt worden. Und vielleicht wissen ja einige, in dieser Druckerei wurden unterschiedliche Sachen gedruckt, unter anderem auch Spielkarten. Und da war die Dohndorf Druckerei berühmt und hat natürlich, klar, also wir alle spielen ja gerne irgendwelche Arten von Kartenspiele und kennen auch unterschiedliche Versionen von Karten, die so ihre Berühmtheit hier in Frankfurt, in Bockenheim, in der Dohndorf Druckerei bekommen hat. Es ist natürlich mit der Zeit, ab dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Druckerei in verschiedene Besitze befunden und hat die letzten, ich sag mal, 50 Jahre circa dann der Universitätsgebäude des Uni-Campus oder des Universitätsgebäudes Johann Wolfgang von Goethe unterlegen. Und zwar war das ästhetische Therapien. Also es gab bildende Kunst drinne als Bibliothek und für andere Ästhetiken Bibliothek. Ansonsten gab es auch Ateliers, wo sich unterschiedliche Studierende auch drinne mit ihren Künsten auch ausdrucken und kreativ beteiligen konnten. Jetzt seit ein paar Jahren hat sich mehrere Kollektive hier in Bockenheim zusammengetan und versucht, diese Druckerei als Gebäude an sich zu retten, um zu schauen, dass halt eben so ein wunderbares, Architektur unserer Stadt oder dem Stadtteil Bockenheim hier erhalten bleibt. Warum habt ihr denn überhaupt jetzt euch gedacht, wir besetzen diese Druckerei? Was war eure Motivation?
Also die Dohndorf Druckerei zu besetzen, das stand schon länger für uns fest als Kollektiv. Und für uns als Kollektiv lassen sich in diesem Projekt, in unserer Besetzung, sehr viele Kämpfe miteinander vereinen. Und es ist zum einen eben der Kampf um mehr kulturelle Freiräume in der Innenstadt und mehr nicht kommerzielle Gebäude, weniger profitorientierte Räume, weniger profitorientierte irgendwie Nutzungsmöglichkeiten, die eben dann nicht offen für alle sind. Wir wollten eben einen Raum für alle schaffen und dafür kämpfen. Und gleichzeitig spiegelt sich auch der Kampf in unserem Kampf um die Dohndorf Druckerei eben wieder, dass wir auch einen erinnerungspolitischen Beweggrund darin sehen. Die Familie Dohndorf war eine jüdische Familie und musste dann eben die Druckerei verkaufen, um eben vor der Nazi-Herrschaft zu fliehen und wurde somit nicht direkt enteignet, aber natürlich trotzdem hat sie das Gebäude nicht freiwillig verkauft, sondern wurde auf eine bestimmte Art und Weise trotzdem eben enteignet und dazu gezwungen, das zu machen. Und auch das ist für uns ein wichtiger Aspekt, irgendwie zu sagen, okay, hier wird auch ein Stück jüdische Stadtgeschichte, jüdische Familiengeschichte abgerissen, wenn die Donaudruckerei abgerissen wird. Und natürlich ist es auch der Kampf für Studierende, denen werden immer mehr Räume geklaut. Die Goethe-Universität hat quasi die Ateliers und die Probenräume, die in der Druckerei waren ganz lange und die eben zur Verfügung standen für Studierende, nicht adäquat ersetzt. Und es gibt quasi keinen Ersatz dafür. Und jetzt haben einfach Studierende signifikant weniger Proberäume, in denen sie sich eben autonom organisieren können, indem sie eben ihre Sachen üben können, ohne dafür eine große Hürde überwinden zu müssen. Das spiegelt sich so ein bisschen wieder auch in unserer Kritik an der Leitung der Goethe-Universität, dass sie einfach ja nicht adäquat für ihre Studierenden sorgt, sagen wir ganz gerne. Und jetzt ist es natürlich auch nochmal die neue Thematik. Das neue Studierendenhaus auf dem Westend-Campus kann auch nicht gebaut werden, weil die Gelder fehlen aus vorhersehbaren Gründen. Und das zeigt wieder, dass die Goethe-Universität eben kein studierendenorientierter Ort ist, sondern es trotzdem irgendwie ein kommerzieller Ort ist. Und auch diese Kritik an der Universität und an so dieser Lehre von oben, die irgendwie sehr krass gerade in der Goethe-Universität stattfindet, zu kritisieren. In der Druckerei eben einerseits einen kulturellen Freiraum für irgendwie eine Nachbarinnenschaft in Bockenheim zu ermöglichen, gleichzeitig einen Freiraum für künstlerisch aktive Menschen zu schaffen und aber auch einen erinnerungspolitischen Ort zu schaffen. Und wir als Kollektiv haben uns dem so ein bisschen angenommen, um einerseits für den Erhalt der Druckerei zu kämpfen, einfach weil es auch architektonisch total wertvoll ist für das Stadtbild, für das historische Bockenheim quasi, aber natürlich auch das historische Frankfurt. Auch Teil des Kulturcampuses ist, der ja auch schon sehr lange eine große Thematik und eine wichtige Thematik für Bockenheim, aber auch ganz Frankfurt hat. Aber gleichzeitig auch mit unserem Nutzungskonzept Menschen Platz und Räume zu ermöglichen, wo sie sich frei entfalten können und wo sie eben diese Räume gestalten können, ohne dabei abhängig zu sein von irgendwie Geldern, die ihnen zur Verfügung stehen, irgendeinem gesellschaftlichen Stand, den sie irgendwie innehaben, eben einen Ort für alle zu schaffen und ihn natürlich auch vor einer Privatisierung zu schützen. Einfach weil wir sagen, die Druckerei gehört in die Hände von uns allen und gehört auch von uns allen gestaltet. Zum Stadtbild dazu gehört natürlich auch, dass wir in Frankfurt sehr exemplarisch an sehr vielen Stadtteilen sehen, wie krass Gentrifizierung voranschreitet, wie krass irgendwie immer wieder alte Gebäude abgerissen werden, neu gebaut werden, dann kommen Luxuswohnungen in die Innenstädte, Menschen, die sich diesen Wohnraum nicht leisten können, werden vertrieben, sollen an den Stadtrand. Genau, diese ganzen Gentrifizierungsprozesse prägen natürlich nicht nur ein Stadtbild irgendwie optisch und von den Menschen, sondern hat natürlich auch einen ganz wesentlichen klimapolitischen Aspekt. Wenn wir immer Häuser abreißen und neu bauen, setzen wir einfach ganz viel unnötige Treibhausgase frei, müssen total viele Ressourcen wieder neu beschaffen und die Ressourcen sind einfach endlich. Und mit dem Erhalt der Donaudruckerei und mit einer zum Beispiel möglichen Sanierung oder Renovierung würden eben auch ganz viele Ressourcen gespart werden, Treibhausgase eingespart werden. Wir müssen einfach in einer Stadt wie Frankfurt müssen wir mehr auf Erhalt setzen und wir müssen wegkommen von diesem Abreißen, Neumachen, nur weil es irgendwie uns zu teuer erscheint. Aber das Geld muss einfach in die Hand genommen werden, wenn wir auch im Angesicht des Klimawandels irgendwie ansatzweise dafür sorgen wollen, dass alte Gebäude erhalten bleiben, auch um ressourcenschonend Städte zu bauen. Das Gelände umfasst eben nicht nur das alte Gebäude, sondern auch den Schornstein und noch so ein neueres Nebengebäude und aber eben auch diesen sehr beeindruckenden großen Innenhof. Und dieses ganze Gelände ist im Besitz des Landes Hessen und wurde dann quasi vermietet, weitergegeben an die Goethe-Universität hier in Frankfurt. Die hat es jahrelang benutzt und sollte eigentlich im letzten Oktober 2023 an die Max-Planck-Gesellschaft übergeben werden, weil dort das neue Institut für empirische Ästhetik von eben dem MPI hier in Frankfurt gebaut werden sollte. Die Pläne des Max-Planck-Instituts, des MPIs, sahen eben nicht wirklich eine Sanierung vor, sondern einen Abriss. Und deswegen war eben auch für andere Initiativen, für Nachbarschaftsinitiativen, aber auch für BürgerInneninitiativen hier in Bockenheim, die sich schon länger mit der Thematik befassen, klar, okay, wir müssen für den Erhalt kämpfen. Erstmal ohne zu berücksichtigen, wer dann tatsächlich dieses Gebäude übernimmt, sondern es geht erstmal darum, für den Erhalt zu kämpfen. Dieser Wechsel quasi von Goethe-Universität hin zum Max-Planck-Institut sollte im letzten Oktober geschehen, ist nicht geschehen. Natürlich, wir kennen es alle, solche Verträge, es dauert dann doch länger und es verzögert sich alles, Baumaßnahmen, alles dauert immer länger als irgendwie geplant. Und das war auch dann für uns der Grund, im Dezember nochmal die Druckerei zu besetzen. Einfach weil wir gesagt haben, okay, und es ist schon wieder so, das Gebäude nach unserer letzten Räumung im Juli, weiterhin steht es leer, weiterhin wird es nicht genutzt. Obwohl wir kulturelle Freiräume so dringend brauchen in Frankfurt, es wird nichts damit gemacht. Jetzt verzögert sich das auch noch mit der Thematik des MPIs. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen nochmal rein. Vor wenigen Tagen hat das Max-Planck-Institut dann öffentlich gemacht, dass sie nun nicht mehr ihr Institut auf dem Gelände der Donaufdruckerei errichten wollen und dass ihnen kein guter Ort mehr scheint, aus mehreren Gründen. Größte ist auf jeden Fall, dass sie sagen, dass der Widerstand zu groß war, dass ihnen das genau zu heikel ist, dort ein Institut hinzusetzen, wo es natürlich für notwendig ist, dass es von der Nachbarinnenschaft angenommen wird, dass es irgendwie Anklang findet und dass es akzeptiert wird. Und sie sehen die Gefahr eben, dass all das nicht möglich ist. Und das war natürlich für uns erstmal ein großer Erfolg, zu sehen, okay, unser Aktivismus wirkt. Unser Aktivismus findet Anklang und wir sind in der Position, in der wir Druck aufbauen können. Und wir haben massiv viel Druck aufgebaut auf verschiedene Player, die in diesem ganzen Wirrwarr um die Druckerei irgendwie aktiv sind. Und das war natürlich erstmal ein Erfolg für uns. Und gleichzeitig ist es aber auch so, mit der Absage des MPIs scheinen die Abrisspläne erstmal ein bisschen auf Eis gelegt. Natürlich steht jetzt nichts fest und es muss jetzt komplett neu verhandelt werden, okay, wer kann sich vorstellen, in die Druckerei reinzukommen? Wer übernimmt es überhaupt? Wir haben jetzt eine neue Landesregierung in Hessen. Da verändert sich jetzt auch noch mal ganz viel, weil sich die Ministerien verändern. Ministerinnenposten sind neu besetzt und das wird sich jetzt alles zeigen. Und wir sind aber als Kollektiv gemeinsam mit anderen Initiativen und NachbarInnenverbünden auch in Gesprächen mit dem Planungsdezernat unserer Stadt Frankfurt. Und jetzt wird sich zeigen, wie es weitergeht mit der Druckerei, also in welche Hand das Gelände jetzt tatsächlich gelangt, was für Pläne das Land damit hat, was für Pläne die Stadt damit hat, was für eine Rolle wir darin haben werden. Und ich glaube, was uns auch wichtig war, so in der Kritik an der Goethe-Universität, war zu zeigen, mit was für einer Doppelmoral die Leitung der Goethe-Universität eigentlich ja ihr Geschäft führt. Also es ist so einerseits dieses so sehr offene Bild und sich irgendwie mit Prestigeprojekten schmücken wollen und so eine offene Universität und Raum für politische Auseinandersetzungen, Diskussionen als so einen lebhaften Ort irgendwie sich präsentierend und dann gleichzeitig aber irgendwie Anfang des Jahres 2023 gab es ja von Entfossil organisiert mehrere Hörsaalbesetzungen in ganz Deutschland, um eben auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, um dann ein politisches Thema draus zu machen an Universitäten. Und die Leitung der Frankfurter Goethe-Universität hat die Polizei auf ihren Campus gerufen, gewaltsam diesen Hörsaal räumen lassen. Das hat fast keine andere Universität in ganz Deutschland gemacht. Also da zeigt sich einmal schon mal dieses, okay, offensichtlich ist ihnen dann doch aber eine Besetzung, wenn eben Themen nicht so thematisiert werden und sie erzwungen werden müssen, doch nicht so gerne gesehen und wird dann doch lieber gewaltsam geräumt. Bei dem Studierendenhaus war jetzt das Argument, ja, die Gelder fehlen, weil sich jetzt ganz plötzlich 2 Wochen irgendwie vor Spatenstich jetzt doch die Preise erhöht haben, was halt totaler Unfug ist. Also seit Beginn der Corona-Pandemie konnte man sehen, die Baupreise werden teurer, die Ressourcen werden teurer, alles wird teurer. Ganz viele Baustellen liegen ja in Frankfurt still und es passiert nichts, weil die Preise so drastisch sich erhöht haben. Und damit musst du als Universität rechnen, wenn man so ein Wahnsinnsprojekt auf seinem eigenen Campus machen will. Und es ist auch nicht seit vorgestern so, dass die Preise steigen, sondern es ist schon eine Bewegung, die man seit Monaten, seit fast 1,5 Jahren sehen kann. Hat wieder ein Projekt gestrichen, wo es eben um das Engagement von Studierenden geht, um politische Räume an der Universität. Das Studierendenhaus, der Aster, das offene Haus, die Pupille als Studierendenkino ist immer noch in Bockenheim, obwohl der Campus ja schon lange im Westend umgezogen ist. Und man muss sich natürlich auch fragen, ja, was ist das für eine Doppelmoral, die Leitung der Universität da fährt, zu sagen, ja, nee, die Studierenden sollen mal schön auf dem alten Campus ihre Sachen machen, der nicht so gut angebunden ist. Da sind eigentlich keine Gebäude von der Universität, aber wir blockieren einfach mit allem, was wir haben, mit irgendwelchen wirren Argumenten, die total vorhersehbar waren, das neue Studierendenhaus. Und das knüpft natürlich an die Thematik des Kulturcampuses an. Die Menschen kämpfen seit Jahren darum. Es stehen so viele Gebäude. Das alte Juridikum auf dem Bockenheimer Campus ist so riesig. Da gab es so viele gute Ideen, so viele gut ausgearbeitete Konzepte mit Ideen und Projekten, die man in diesem Haus hätte realisieren können. Und der Raum fehlt uns. Und die Universität blockiert die sinnvolle Gestaltung von diesen Räumen. Ich finde, das ist nochmal ganz wichtig zu betonen. Und das ist auch bei der Druckerei so. Das ist genau die gleiche Thematik. Menschen eignen sich diesen Raum an, haben ein sinnvolles Nutzungskonzept, haben einen guten Plan, kommen mit einem guten Rückenwind aus Zivilgesellschaft, aus Stadtgesellschaft. Die Leute sind interessiert daran, finden es gut, für den Erhalt zu kämpfen. Und die Universität blockiert.
Vielen Dank erstmal für die Worte, für euch erstmal, damit ihr all diese Konstrukte der Universität und der Dorndorf-Druckerei verarbeiten könnt. Eine kurze, kleine Musikpause. Hier ist das Politopia-Magazin. Schön, dass ihr dran seid. Schön, dass ihr noch bei uns seid. Wir sprechen heute über das Kollektiv, die Druckerei, die letzten Wochen die Dohndorf-Druckerei auch zum zweiten Mal besetzt hat. Ich freue mich, dass zwei Personen hier bei mir sind und für das Politopia-Magazin sprechen. Wir kommen jetzt mal zu dem konkreten Geschehnis. Wir haben jetzt erläutert, was sind die Hintergründe. Die Bedarfe sind groß, so wie wir es gerade gehört haben, aber Räumlichkeiten werden immer weniger. Ihr habt jetzt das Kollektiv, die Druckerei, nochmal diese zweite Besetzung durchgeführt. Was hattet ihr denn vor?
Nachdem die Dohndorf-Druckerei ja im Sommer letzten Jahres schon mal besetzt war und wir dort eigentlich ausschließlich erfahren haben, dass das eine gute Idee war von uns, die zu besetzen. Wir haben viel Anklang gefunden in der unmittelbaren Nachbarschaft. Wir haben viel Anklang gefunden prinzipiell in der Zivilgesellschaft. Wir haben super viel Rückenwind gekriegt von Stellen, wo wir überhaupt nicht mit gerechnet haben, dass die sich dafür interessieren werden.
Wie zum Beispiel?
Ganz viele Künstlerprojekte, also ganz viele eigentlich Strukturen, die erstmal mit zum Beispiel der linken politischen Landschaft in Frankfurt gar nicht viel zu tun hatten, die sofort gesehen haben, worum es uns geht. Also nämlich dieses Haus zu erhalten. Ich glaube, das hat viele Leute angesprochen. Ja, genau, schönes altes Haus. Warum soll denn das jetzt schon wieder abgerissen werden? Dann, ja, genau, Gentrifizierung. Ja, genau, keine weiteren Böden mehr versiegeln und keine weiteren CO2-Raubbau in der Welt. Prinzipiell und dann, ah ja, genau, was ist denn da mit dem Campus eigentlich los? Und da sind doch ganz viele Räume. Was ist denn mit denen jetzt eigentlich dauernd? Ich glaube, da gibt's auch einen Ärger zu, der womöglich sogar ein anderer ist als unserer. Aber da ist halt ein Ärger. Immer mehr Menschen in der Zivilgesellschaft, denen dieses Thema Leerstand tatsächlich bewusst wird und was das eigentlich bedeutet und wie wenig gewusst wird, warum es den eigentlich gibt und wozu es den eigentlich weitergeben sollte. Das waren die Erfahrungen, die wir erstmal gemacht haben, indem wir diese Räume, die Besetzung im Sommer war ja sehr offen. Das heißt, es hat eigentlich jeder Mensch die Möglichkeit gehabt, dort aufzutauchen und sich diesen Raum sowohl zu nähern und anzugucken, als auch zu nutzen. Also so, wir haben die Räume tatsächlich geöffnet für Menschen der Stadt, falls sie Räume brauchen, zu gucken. Für was brauchen denn Menschen Räume und passt das dann zu dem Ort? Da ist ganz viel entstanden. Ich kann wirklich sagen, ich war durchgehend da und ich kann wirklich sagen, alle Menschen, die dort aufgetaucht sind, sind berührt bis bezaubert dort wieder weggegangen und haben sich gefreut über das, was da geschaffen wurde. Zum Beispiel, es gibt Räume für Theater, es gibt Räume für Musik, es gibt Räume für internationalistische politische Gruppen, es gibt Räume für Menschen, die einfach Räume brauchen, um Plenar zu halten, um irgendwelche Treffen haben zu können, ohne Miete bezahlen zu müssen. Es gab die Idee für Kaffee, für Kneipe. Es kamen Eltern mit Kindern, weil für die Programme stattgefunden haben. Und das hat sich eigentlich kurz vor der Räumung in einem Stadium befunden, wo wir richtig viele Anfragen hatten und gemerkt haben, ab jetzt kriegen wir wirklich Verwaltungsarbeit, kommt auf uns zu. Und auch dafür waren wir gerüstet. Wir werden dieses Haus für alle so bespielt kriegen, dass die Rechnung aufgeht, dass wir da reingegangen sind mit der Idee, die wir hatten. So, und ist aufgegangen, die Rechnung. Und dann kam die Räumung. Gleich zuallererst. Also die Räumung konnte stattfinden, weil die Uni Strafanträge gegen die BesetzerInnen gestellt hat. Und aufgrund dieser Strafanträge kann die Polizei dann einen Räumungsbefehl bewirken. Und ich sage das deswegen so ausführlich, weil es gab keinen richterlichen Räumungsbeschluss, sondern die Polizei hat in Eigenregie entschieden, dass ihnen diese Strafanträge reichen und dass sie das jetzt räumen werden. Ausgesprochenerweise, diese Räumung war nicht legal und ist vollzogen worden.
Vielleicht vorab, bevor wir zur Räumung kommen. Also mich würde jetzt interessieren, wie war der Zustand, nachdem ihr jetzt tatsächlich im Dezember wieder angekommen seid? Was habt ihr da aufgefunden in den Räumlichkeiten?
Das ist eine ganz schöne Frage, weil die trotzdem nochmal an dem anknüpft, was wir verlassen hatten, weil ich sagen möchte, die Räume waren ja schon gestaltet. Also es waren schon Gruppen drinne, die diese Räume renoviert haben und für sich schon vorbereitet haben. Wir hatten ein Konzept, wie wir das Gedenken an die Dondorf-Familie gestalten wollen, wie wir diesen Raum tatsächlich für dieses Thema antisemitische Geschichte Deutschlands öffnen wollen. Und dafür waren Räume und das Haus vorbereitet. Und wir haben das tatsächlich mit den Mitteln, die wir hatten, in einen relativ schönen Zustand versetzt alles. Als wir wieder rein sind, wurde eins sehr sichtbar, die dort Entscheidungen treffen, scheißen auf dieses Haus, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das war in einem sehr traurigen Zustand. Die Uni hat direkt nach der Räumung angefangen, im unteren Bereich des Hauses zu mauern. Wir gehen davon aus, damit nicht durch die Fenster nochmal neu besetzt werden könnte, als ob wir bei unserem Haus selber die Scheiben einschlagen würden. Erster Stock war komplett zugemauert von innen, also im Haus sind Mauern hochgezogen worden, hinter den Fenstern. Es gab auch die Räumung, die Polizei ist da rein und hat Tabula Rasa, also ist wirklich da durch die Räume und hat einfach ganz offensichtlich wahllos zerstört und Chaos gestiftet. Wir haben vorgefunden kalte Räume, wo jetzt Fenster kaputt waren, die vorher nicht kaputt waren, wo Mauern auf Böden gemauert wurden, die natürlich dem Ganzen nicht gut tun. Wir haben Räume vorgefunden, in denen Müll liegen geblieben ist. Also das ist einfach das, was sie dann veranstaltet haben, hat zum Müll geführt. Der ist da einfach geblieben. Wir haben Räume vorgefunden, die Toiletten waren bis auf den Rand voll mit Pisse und Scheiße. Wahrscheinlich der Securities, die da wachen mussten und halt keine Toiletten hatten. Und das Wasser aber abgestellt war. Also Strom und Wasser wurden dann halt abgestellt. Die Küche, die wir hatten, das wurde alles da drinnen gelassen. Also es ist alles, was wir nicht rausholen durften, ist dort verschimmelt und vergammelt. Und es blieb auch so. Das ist das, was wir erstmal vorgefunden haben.
Ich glaube, der Zustand, in dem wir das Haus wiedergefunden haben, hat uns auch einfach in unserer Annahme bestätigt, dass das Haus bei uns in besseren Händen ist. Also wir kümmern uns tatsächlich mit einem ernsthaften Interesse um dieses Haus. Wir kümmern uns um das Haus nicht nur um Instandhaltung und so Renovierungssachen und gucken irgendwie, dass die Dinge funktionieren, die irgendwie funktionieren müssen, damit ein Haus stehen bleiben kann, sondern natürlich auch, dass es einfach genutzt wird. Also Häuser sind da, um genutzt zu werden, von allen genutzt zu werden. Und das zeigt uns einfach nur nochmal, die Universität hat kein ernsthaftes Interesse an dieser Druckerei. Es gibt Leute, die ein ernsthaftes Interesse haben, die bereit sind, da sehr viele Kapazität und Arbeit reinzustecken. Wir haben das zweimal sehr ausführlich gemacht und haben uns sehr viel Mühe gegeben. Und alles, was die Uni macht, zerstört das einfach wirklich in einem rasanten Tempo wieder. All das, was wir reingesteckt haben. Deswegen ist auch einfach die Druckerei bei uns in besseren Händen, was sich auch vor allem jetzt nach der ersten Räumung nochmal sehr gut gezeigt hat.
Daran anschließend, das Haus ist eine Ressource und wir müssen mit unseren Ressourcen kostbar umgehen. Und die Uni folgt kapitalistischer Logik, wie alle Lehrstände kapitalistischer Logik folgen, nämlich mit Ressourcen nicht wertschätzend und nicht achtsam umzugehen. Sämtliche Leerstände werden in der Regel verfallen gelassen, weil natürlich dann irgendwann das Argument greift, jetzt müssen wir es abreißen, weil es ist jetzt so verkommen. So. Und das ist das, was wir vorgefunden haben. Wir haben ein Haus vorgefunden, das verkommen soll. Das behaupte ich jetzt hier an dieser Stelle einfach. Das ist das, was mit vielen, vielen Leerständen dieser Stadt passiert. Das alte Polizeipräsidium ist seit ewigen Zeiten leer und verkommt. Seit, ich weiß gar nicht, ob das schon Jahrzehnte sind jetzt. So geht's der Druckerei auch gerade.
Ja, kommen wir da jetzt nochmal ganz konkret. Also das war jetzt der Zustand, den ihr aufgefunden habt. Ihr wolltet das Gebäude nicht verlassen. Letztendlich gab es da eine Besetzung bis zu dem Punkt, dass die Besetzerinnen oder ein Teil der Besetzerinnen dann auf dem Dach gelandet sind. Was ist da genau passiert?
Nachdem wir entschieden hatten, wir besetzen es erneut. Zum einen, um ein Zeichen zu setzen, wie ernst es uns ist mit diesem Haus und nochmal sehr deutlich zu machen, das ist unser Haus. Wir sind die Einzigen, die ein super Konzept vorliegen haben für dieses Haus. Sind wir rein und sind dann zum ersten Mal geräumt worden Und wir sind am 9. Dezember rein und sind das erste Mal geräumt worden am 13. Roundabout 20 Menschen waren vorbereitet auf die Polizei kommt und hatten deswegen die Möglichkeiten, die Zeit auf das Dach zu gehen und sich da zu verbarrikadieren. Das ist dann auch passiert. Die waren dann erstmal auf dem Dach und währenddessen ist dann das ganze untere Haus, also alle Menschen, die sonst noch im Haus waren und nicht auf dem Dach waren, sind dann geräumt worden. Dann waren Menschen auf dem Dach, die ja auf dem Dach auch erstmal nicht wussten, was das jetzt genau bedeuten wird, wenn sie da oben sind. Das hat dann einen ganzen Augenblick gedauert, bis die Polizei es geschafft hat, sich dann auch Zugang zum Dach zu verschaffen. Als die Polizei auf dem Dach ankam, hat sie das Szenario vorgefunden, dass da wir haben leider die Quadratmeter, die das da oben sind, nicht ausgemessen, aber das ist ein sehr großes, flaches Dach, ohne Geländer, ohne nix sozusagen. Es ist einfach ein flaches, sehr, sehr großes, flaches Dach, auf dem ein kleines Häuschen steht. Da drinnen ist die Elektronik für den Aufzug und für andere Sachen von dem Haus. In dieses Häuschen müssen die Polizei musste sich dann vom Innen des Hauses in dieses Häuschen Zugang verschaffen durch eine Luke. Das hat lange gedauert und als sie dann in diesem Häuschen sind, sind sie dann raus aufs Dach und haben da festgestellt, sie können nicht räumen, weil die Gefahrenlage, die dadurch für die Besetzenden entstehen würde. Da es eben keine Geländer gibt und gar nichts. Und da gibt es ein ganz klares Sicherheitsvorschriften, warum sie sowas nicht einfach räumen dürfen. Weil dann passieren kann, vor Angst springt, fällt jemand runter, so zum Beispiel.
Nachdem die das festgestellt haben, geht es dann weiter. Die Besetzerinnen haben dann letztendlich
6 Tage.
6 Tage, also 5 Nächte.
Ja.
Es ist Winter, es war sehr kalt. Wie ist das da oben abgelaufen? Was ist da oben passiert für die Besetzerinnen?
Gleichzeitig zu dem, dass sich Menschen auf dem Dach nochmal verbarrikadiert haben, um eben eine Räumung entweder zu verhindern, aber mindestens hinauszuzögern, haben wir auch am Boden uns natürlich darauf vorbereitet. Wir haben eine Mahnwache errichtet und organisiert und aufgestellt, um eben die Menschen auf dem Dach zu supporten und zu zeigen, dass wir weiterhin als Kollektiv zusammenstehen, auch wenn ein Teil von uns auf dem Dach unseres Gebäudes ist und der andere Teil vor unserem Gebäude. Und das, glaube ich, hat uns in dieser Situation auch beiden total viel Kraft gegeben, zu sehen, okay, wir stehen trotzdem als Kollektiv zusammen, auch wenn wir nicht nur alle an einem Ort sind. Und haben eben auch vom Boden aus versucht, die Dachmenschen so gut es geht zu supporten und unten eben Sachen zu regeln und genau zu klären.
Das Faszinierende an der Situation ist, dass die Dachmenschen ja nicht klar war, dass sie die Dachmenschen sind jetzt, sondern wir sind da oben und stellen mit der Polizei zusammen fest, aha, wir sind nicht räumbar. Wir sind aufs Dach gegangen und wollten die Räumung damit so lange wie möglich verzögern. Das war das, warum wir aufs Dach sind. Und wir wollten für gute Bilder sorgen. Wir wollten, dass da gesehen wird, wir sind hier, wir haben das besetzt und wir werden jetzt hier gerade geräumt. Und dann stellen wir fest, wir werden nicht geräumt. So, die können uns nicht räumen. Und bleiben auf dem Dach. Und dann passiert, dass alle, wir oben und wir unten, gemeinsam jeden Tag erfahren und noch ein Tag und noch ein Tag und noch ein Tag, weil wir ein Momentum versehentlich entdeckt haben von, wir sind nicht zu räumen. So, die dürfen nicht an uns ran, die dürfen uns nicht mit Gewalt räumen, weil sie damit uns in eine Gefahrenlage bringen, die sie uns nicht bringen dürfen. Und dann haben sich Menschen da oben sozusagen entschieden, die Dachmenschen jetzt zu werden, die also auf dem Dach bleiben. Relativ schnell ja abgeschnitten, erstmal von der Kommunikation zu unseren Menschen unten, außer zu brüllen. Aber dann ist die Polizei ja sozusagen in der Kommunikation immer mit dabei. Und so ist uns eigentlich, möchte ich sagen, allen zusammen passiert, dass wir diesen Moment, wir können hier einen Druck aufbauen zu unserem Thema, nämlich alles, was wir jetzt eben zusammen hier beschrieben haben, wofür die Donndorf-Druckerei steht und stehen soll in Zukunft, haben wir plötzlich ein Werkzeug in der Hand, das wir so nicht geplant hatten. Und das 2 Sachen eigentlich mit sich gebracht hat. Zum einen also ein politisches Druckmittel für diese Besetzung und das Gehör, das sie braucht, als auch, was es mit uns als Kollektiv gemacht hat. Also dieses unten und oben braucht sich und unterstützt sich so massiv in dem, was es bereit ist, da reinzugeben, war der andere Teil, der das Ganze so unfassbar wirksam für uns selber auch gemacht hat.
Was ich natürlich jetzt draußen mitbekommen habe, dass die Polizei da ja auch schon etwas, vielleicht selber A, überrascht war, weil sie nicht räumen konnten, B, aber auch tatsächlich dann selber irgendwelche Vorgehensweisen dann angebannert sind, wie zum Beispiel, man hat dann gehört, die Besetzer oben auf dem Dach bekommen keine Nahrungsmittel oder das Essen wird ihnen entzogen oder die Getränke oder überhaupt die Verpflegung oben auf dem Dach. Was hat das Kollektiv gemacht? Wie seid ihr damit umgegangen?
Also zuallererst mal ist mir wirklich das Narrativ sehr wichtig, dass wir da oben nicht in eine Opferlage geraten sind. Das war eine politische Entscheidung, die wir getroffen haben, da oben zu sein und zu bleiben. Und das, was das für uns mit sich bringt, zu tragen. So. Trotz alledem erleben wir dann, dass die Polizei dort oben alle 6 Tage, 24/7, versucht, uns psychologisch zu terrorisieren und unter Druck zu setzen. So. Damit wir runtergehen. Und dazu gehört dann auch von, wir kriegen Essen und Trinken verweigert. Und ich möchte hier und jetzt laut die Frage stellen, was hat die Frankfurter Polizei für ein Motiv, Menschen Essen und Trinken zu verweigern, die auf einem Dach in Frankfurt sitzen, um den Erhalt eines Gebäudes zu schützen?
Ja, das ist eine gute Frage, hätte ich auch jetzt stellen können, aber ich habe keine Antwort dazu.
Ich habe keine Antwort darauf und ich glaube, aber es reiht sich einfach ein in ein Bild, was die Akteure in Kampf um die Druckerei eingenommen haben. Ich glaube, so diese Versorgungslage spiegelt auch nochmal sehr gut wider, wie stark wir als Kollektiv, als Gemeinschaft sind. Weil es war nämlich so, die Polizei hat kein Essen hochgelassen, Essen wurde auch vernichtet von BeamtInnen oben, das eben noch oben war bei den Leuten. Und dann haben wir es aber zweimal geschafft, von unten quasi an der Polizei vorbei, ja, Sachen hochzubringen, Hygieneartikel, aber natürlich vor allem Essen und Trinken. Und das zeigt auch wieder sehr gut, dass wir sehr wohl in der Lage sind, uns umeinander zu kümmern, uns umeinander zu sorgen und dafür dann aber zu sorgen, dass unsere Grundbedürfnisse als Kollektiv gestillt werden. Und da war wieder sehr krass dieses Bild. Und wir schaffen das aber an der Polizei vorbei. Die Straße lang, die ganze Sophienstraße, standen durchweg 30 Mannschaftswagen und trotzdem haben wir es geschafft, da Essen hochzubringen und für unsere Leute zu sorgen und diesen Kampf weiter zu supporten. Und das finde ich ist auch nochmal echt, ja, auch bemerkenswert, dass wir das einfach zweimal geschafft haben und zeigt aber auch, mit wie wenig tatsächlichem Plan die Polizei da eigentlich rangegangen ist und zeigt so sehr gut, wie willkürlich das einfach alles war.
Also das war für uns auch eine spektakuläre Erfahrung da oben, weil das hört sich jetzt so an mit, wir haben es geschafft. Das ist natürlich eine Wahnsinnsaktion. Also da nehmen Menschen in Kauf, dass sie festgenommen werden, was übrigens auch natürlich illegal ist. Es gibt keinen Paragraphen dafür, der verbietet, dass wenn Menschen auf einem Dach oben sitzen, dass man denen kein Essen und Trinken bieten kann. Die Polizei hat aber erstmal, sie hat es auch versucht, indem sie behauptet hat, es ist Unterstützung von Hausfriedensbruch. Das haben wir sie natürlich ausgezählt für und die Leute mussten auch direkt wieder freigelassen werden und haben keinerlei Strafen oder so dafür erhalten, weil das gibt's halt einfach nicht. Und auch da wieder, ich möchte immer wieder so auf diese kapitalistische Logik kommen, also auch da schützt die Polizei Eigentum vor Menschenleben. So, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt hier in dieser Stadt, dass eher Häuser leer stehen gelassen werden und Menschen auf der Straße erfrieren oder geflüchtete Menschen in Unterkünften sind, die angezündet werden, statt dass sie irgendwie in der Stadt irgendwo wohnen können, wo sie Teil der Stadtgesellschaft sein können. Immer wieder Eigentum vor Menschenleben und auch Profite vor Menschenleben. So. Das ist da für uns sehr, sehr sichtbar geworden, weil das waren gefühlt so Kamikaze-Aktionen. Das waren richtige, krasse Tag- und Nacht-Kamikaze-Aktionen. Und wir hatten danach dann aber tatsächlich Verpflegung, die uns ermöglicht hat, diesen Druck weiter aufzubauen, nämlich da oben zu bleiben. Und auch zur Uni will ich sagen, auch die Uni hat gefühlt, ja, denen es ja offensichtlich scheinbar dauernd um ihren Leumund geht, dass sie irgendwie nicht als die schlechten Menschen, als die Bösen und als all das, was sie sind, dastehen, hat ja total in Kauf genommen. Die waren ja, denen konnte ja nicht klar sein, wie lange die Menschen, die da auf dem Dach sind, bereit sind, sich das zu geben in Eiseskälte und bei zum Teil Regen und so weiter. Das war alles egal. Also die wussten, dass wir kein Essen und kein Trinken mehr von unten kriegen sollen. Die müssen da runter, die sind da freiwillig oben und die müssen da runter. Und das ist ganz egal, was das kostet, weil es kostet die, die da oben sind, ja was. So, und das wird dabei sehr, sehr sichtbar auch, wie sehr die Uni, mit der sie sich dauernd schmücken will, letztendlich scheißt.
Ja, für euch erstmal auch eine kleine Musikpause. Bis gleich. Ja, seid gegrüßt. Schön, dass ihr noch da seid. Politopia Magazin hier heute jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Und auch heute mit dem Thema die Dohndorf-Druckerei Ich freue mich, dass ihr dran seid. Wir sprechen hier über die Besetzung, aber mittlerweile sind wir schon am Ende gelangt und es geht um die Räumung. Wie ist die verlaufen?
Da oben zu sein war insofern ein spektakuläres Erlebnis, weil sowohl die Menschen, die sich entschieden haben, oben zu bleiben, sehr an diesem gemeinsamen Entschluss und diesem gemeinsamen da oben sein täglich gewachsen sind. Also das war ein guter Moment da oben. Uns ging es gut mit dem, was wir da oben gemacht haben. Und es war kalt. Und ja, wir mussten gut darauf achten, dass wir da nachts so schlafen, dass wir geschlafen haben und dass wir es warm hatten. Aber dieses Wir da oben als Gruppe und dieser unglaubliche Support von unten 6 Tage lang, da haben für uns gefühlt Menschen 6 Tage und Nächte nicht geschlafen und nichts anderes gemacht, außer uns da oben zu supporten. Und das hat unseren Zustand da oben wirklich den Umständen entsprechend super guten Zustand gemacht. Also das war eine super kostbare Erfahrung. Während wir da oben sind, versucht die Polizei ja unter anderem mit Hebebühnen und mit SEK und Kletterkorps, die da ankommen und so, immer wieder jeden Tag irgendwelche Steps, um zu gucken, ob sie uns irgendwie runterkriegen, und durften sich uns halt immer nicht nähern. Und wir haben das immer mehr verstanden, dass sobald wir uns hinstellen und an den Rand vom Dach gehen, müssen die wieder weggehen und müssen die uns lassen. Und das hat dann bei der Räumung letztlich dazu geführt, dass die Polizei wieder illegal, ist mein jetziger Stand, geräumt hat. Erstmal das. Und dafür sorgen musste, dieses Band zwischen oben und unten zu stören, damit eben unten das nicht mitkriegt, war dann die Taktik sozusagen, dass während sie, ich habe die genaue Zahl nicht, weil ich eben, während ich geräumt bin, ja nicht die Ruhe habe, Menschen zu zählen, aber das waren mindestens doppelt so viele wie wir, und wir waren zu 8, also waren das um die 20 Personen, die da hoch sind. Die sind gleich vorneweg, die haben uns im Schlaf überrascht, und das war auch die Taktik dabei. Nur so konnten sie das machen. Sobald jemand wach geworden wäre und sich hingestellt hätte, hätten sie wieder abbrechen müssen. Das ist ihnen geglückt, uns alle im Schlaf zu überraschen. Und sie haben währenddessen außerdem dafür gesorgt, dass unten unsere Leute währenddessen abgelenkt waren. Das heißt, unsere Schreie erstmal wurden nicht gehört, und dass wir überhaupt geräumt werden, konnte von unten nicht gesehen werden. Also das ist erstmal der erste Moment. Da oben bedeutet das dann, dass 8 Menschen schlafen. Es war zu dieser Nacht und die Nacht davor unfassbar kalt. Das war sehr erschöpfend, so das dazu, warum wir so tief schlafen, dass wir nicht mitkriegen, dass da 20 Leute aufs Dach kommen. Abgesehen davon, dass sie natürlich auch so aufs Dach kommen, dass wir es möglichst nicht merken. Und dann bedeutet das, dass sie halt pro Person mindestens 2 Beamte an den Füßen zugreifen und uns in den Schlafsäcken auf die Mitte des Daches schleifen und uns dann sichern. Also zum Teil sich auf uns draufsetzen, uns auf die Bäuche drehen, Handschellen anlegen und so dieses ganze Prozedere. Also Räumungen und Repressionen der Polizei dieser Art sind immer heftig und nicht schön. In diesem Fall war das Moment, dass im Schlafs in so einer vulnerablen Situation, nämlich auf so einem Dach, so massiv, so aus dem Schlaf gerissen, geweckt zu werden und dann passiert ist, das war schon sehr krass. Also es war um 5.30 Uhr morgens, dass wir geschlafen haben. Es sind nicht nur die Nächte sind kalt, sondern tatsächlich war ja unser Gefühl, wir sind unräumbar. Und tatsächlich war das ja auch so. Also die durften ja das, was sie gemacht haben, nicht. So, genau, trotz alledem, klar, wäre eins von uns wach geblieben, hätten wir es verhindern können, womöglich. Aber also es war nicht davon auszugehen. Ich finde das auch immer noch sehr, sehr, sehr krass, dass sie dieses Risiko eingegangen sind.
Was ist denn letztendlich nach der Räumung passiert? Was für Repression gab es? Seid ihr verhaftet worden? Wie seid ihr runtergekommen?
Passiert ist zum Beispiel, dass ein Mensch von uns da oben tatsächlich um Hilfe geschrien hat und dafür geschlagen wurde. Der Mensch hat 3-mal sehr laut um Hilfe geschrien und hat 3-mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen bekommen und hat danach den Kopf an den Haaren festgehalten, auf den Boden geschlagen bekommen. Das ist nicht allen Menschen passiert, aber allen ist passiert, dass wir auf dem Dach halt gesichert wurden, also auf den Bauch gelegt wurden, Handschellen angelegt wurden, und die nicht freiwillig mitgelaufen sind, wurden dann halt an das Häuschen geschliffen und da an die Wand gestellt. Und da war auch erstmal nicht relevant, ob wir Schuhe anhaben oder Jacken haben oder so, sondern dann standen wir da erstmal um 5.30 Uhr morgens mitten im Winter, gerade aus dem Schlafsack kommend, und wurden dann durch diese schon erwähnte Luke mit einem, das ist so eine Hose, die wird bei so Abseilaktionen benutzt, da kommt man in so eine Gummihose an einem Abseilseil, sind wir dann durch diese Luke abgeseilt worden, einzeln. Und dann sind wir im Haus erstmal in den Raum gestellt worden und aber auch da wurde eins der jüngsten Menschen von uns in einen anderen Raum separiert und dort auch bedroht und auch körperlich angegangen. Das sind die üblichen Szenarien für, wie kriegen wir das hin, dass Menschen nicht mehr in den Widerstand zurückgehen, nachdem sie sowas erlebt haben. Und da gehen sie mittlerweile seit FFF ganz besonders gerne. Die können gar nicht jung genug sein und je jünger, desto rabiater. Also das ist so. Und dann wurden wir einzeln aus dem Haus rausgebracht, hintenrum, damit es vornerum unsere Leute nicht mitkriegen möglichst. Und wurden ins Polizeipräsidium, in die Gefangenensammelstelle gefahren.
Ich bin ein bisschen sprachlos über die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich haben sie auch einen strategischen, ich sag mal, Weg gewählt, um da nicht mit den anderen Menschen, die am Boden sind, davon mitzubekommen. Sehr interessant. Was ist dann letztendlich in der Gefangenschaft passiert? Vielleicht da nochmal ein kurzer Überblick und wie geht es weiter?
In den Gefangenen-Sammelstellen läuft es oft so ab, dass man dann unter Umständen auf, solange noch keine Maßnahmen sind, wie zum Beispiel die Identität wird festgestellt, dafür werden Fotos gemacht, Fingerabdrücke genommen und so weiter. Und wenn Pässe da sind, werden die kontrolliert. Wenn nicht, wird halt versucht, auf anders rauszufinden, wer da vor einem sitzt. Außerhalb dieser Maßnahmen sind sie gerne unfassbar freundlich in der Hoffnung, noch an Informationen zu kommen. Also das ist das, was auch sozusagen diese Kooperationspolizei macht in den Demonstrationen, die immer so ganz furchtbar nett mit einem redet. Und um irgendwie an Informationen zu kommen, die dann im Nachhinein gegen die Person verwendet werden können. Wenn ich nicht sehr jung bin, die werden weiter auch in der Gefangenensammelstelle meistens nicht sehr freundlich behandelt. Und alle weiteren kriegen dann womöglich auch einen Tee angeboten und werden ganz freundlich angesprochen unter Umständen, um hinterher Unterschriften auf irgendwelchen Papieren zu haben, wo sich die Menschen nicht im Klaren darüber waren, dass sie nicht unterschreiben müssen und auch nicht im Klaren darüber waren, was sie da unterschrieben haben und so weiter. Das war in dem Fall auch so. Die einen haben ganz viele Sachen erlebt, die unspektakulär waren. Wir haben die Absprache unter uns, wir reden da nicht und das haben wir auch alles eingehalten. Und von bestimmten Menschen wurden die Personalien halt festgestellt und dafür eben dann auch nochmal eine ID, eine Identitätsbehandlung gemacht, also Fotos, Fingerabdrücke. Wenn man sich dabei wehrt, dann ist es gar nicht mehr freundlich und dann werden wieder Schmerzgriffe angewandt und werden die auch wieder sehr unfreundlich. Und wenn man sich da überall kooperativ verhält, dann passiert das halt. Und dann verbringt man da halt Stunden mit Warten und weiß nicht so genau, was dann passiert.
Das heißt, so irgendwelche Anklagen, Anzeigen, die sind noch nicht angekommen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist sozusagen noch in Arbeit?
Ja.
Natürlich warten wir irgendwie auf die Post, die Menschen, die geräumt wurden vom Dach, bekommen. Aber natürlich gab es auch Repressionen, die Menschen unten an der Mahnwache erfahren haben. Also auch da wurden Menschen festgehalten, festgenommen, Identitäten wurden festgestellt, Personalausweise wurden kontrolliert. Und auch da ist es so, dass auch Menschen, die unten an der Mahnwache beteiligt waren und die dort eben die Kundgebung begleitet haben oder da Teil von waren, auch Repressionen gerade zu befürchten haben und auch da noch auf Post warten. Also die Repression beschränkt sich nicht nur auf die Menschen, die vom Dach geräumt wurden oder die aus dem Haus geräumt wurden, sondern auch auf die Menschen, die auf der Mahnwache waren und auch auf die Menschen, die sowohl im Sommer als auch im Winter Teil von relativ großen Demonstrationen zum Erhalt der Donaudruckerei waren. Also die Repression, die Menschen im Zusammenhang mit der Donaudruckerei erfahren, geht noch weiter als nur die, die geräumt wurden.
Wie geht es denn weiter? Was hat das Kollektiv jetzt in Zukunft vor und was sind vielleicht so weitere, ja, ich sag mal, Ideen, Aktionen oder Termine, Veranstaltungen?
Genau, also für uns ist ganz klar, der Kampf um die Druckerei geht weiter und ist noch längst nicht verloren und wir denken nicht eine Sekunde ans Aufgeben. Wir konstituieren uns weiter als Kollektiv, wir sind weiterhin auch in Gesprächen mit anderen Bürgerinitiativen, Nachbarschaftsinitiativen, die sich auch mit dem Erhalt und mit dem Weiterleben und Weiterbestehen der Donaudruckerei beschäftigen und sind natürlich auch weiterhin verhandlungsbereit. Und das haben wir auch die ganze Zeit, waren wir das. Und wir sind weiterhin bereit, mit den Planungsdezernenten der Stadt Frankfurt zu sprechen. Wir warten jetzt darauf, dass sich die Landesregierung, die neue Landesregierung in Hessen, verändert sich ja jetzt gerade noch mal ganz viel. Auch mit denen werden wir sprechen müssen, einfach weil wir natürlich wissen wollen, wie es weitergeht mit der Druckerei. Und wir sind weiterhin verhandlungsbereit. Wir vernetzen uns weiterhin. Unsere Kontakte bleiben weiterhin bestehen. Wir sind offen, auf uns können Leute zukommen und unser Nutzungskonzept ist fertig und das ist es schon länger und das ist es schon seit Monaten und wir sind bereit, das auch umzusetzen und da Kapazitäten reinzusetzen. Und ich glaube, für uns ist klar, der Kampf um die Druckerei wird auch mit einer eventuell dritten Räumung nicht vorbei sein, sondern wir kämpfen so lange um die Druckerei, bis wir einen Schritt näher gekommen sind zum kulturellen Freiraum, zum Erhalt dieses Gebäudes und aber nicht nur zum Erhalt, sondern auch zu einer nicht kommerziellen, nicht profitorientierten Nutzung des Gebäudes.
Also die 6 Tage, das habe ich vorhin nicht dazu gesagt, was ganz klar war, ist, die 6 Tage, die wir da oben waren, gab es ja eine klare Forderung, die wir immer wieder ausgesprochen haben und die ist zu überhaupt keinem Grad erfüllt worden. Also die Forderung war ganz klar, dass wir Verhandlungen darüber wollen, dass die für eine Zwischennutzung mindestens und eigentlich für uns ist klar eine Weiternutzung und eine Übernahme, also eine Übergabe des Gebäudes an uns und auch, dass die Rücknahme der Strafanträge, die ja eben dazu führen, dass wir danach dann jetzt mit weiteren Repressionen unter uns rumzukämpfen haben, was eigentlich nicht das Thema sein sollte. Das Thema sollte sein, was passiert mit diesem Haus und wie können wir Räume schaffen für Menschen, die sie brauchen?
Webseite, also für alle, die gerne nochmal hier über das Kollektiv Die Druckerei sprechen möchte, lesen möchte, das ist diedruckerei.blackblocks.org. Wow. Genau, da könnt ihr weitere Sachen euch anschauen. Welche Aktion plant ihr? Gibt es noch etwas, was ihr noch, ja, vielleicht für ein Zusammenhalt auch draußen Social Media erwähnen möchtet?
Genau, unsere Social Media Kanäle sind sehr aktuell und werden von uns sehr regelmäßig bespielt und betreut, also folgt uns da gerne. Auf Instagram heißen wir die Druckerei FFM, auch auf Twitter oder jetzt X heißen wir die Druckerei FFM. Genau, folgt uns da gerne rein, da erfahrt ihr alles Wichtige ganz schnell und ganz aktuell. Und ich glaube, an Aktionen ist jetzt konkret so erstmal noch nichts geplant. Ich glaube, wir besprechen uns gerade, wie kann es weitergehen, machen natürlich auch eine sehr ausführliche Nachbesprechung und vernetzen uns weiterhin mit Gruppen und Initiativen, die auch ähnliches Interesse haben wie wir. Freuen uns, wenn wir in Verhandlung treten können mit der Stadt, mit dem Land, um weiter ernsthaft über eine mögliche Weiternutzung der Druckerei im öffentlichen Sinne zu diskutieren.
Klar steht dieses Kollektiv nicht nur für die Druckerei. Also es geht um Freiräume in Frankfurt prinzipiell und um all den vielen Leerstand, den es da so gibt.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute hier beim Radio X in Bockenheim, also um die Ecke von der Dundorf Druckerei, vorbeigeschaut habt und fürs Politopia-Magazin hier gesprochen habt. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg, alles Gute und ja, für euch erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, morgen Donnerstag wird die Sendung wiederholt von 14 bis 15 Uhr. Ansonsten auf jeden Fall immer wieder auch auf unserer Webseite politopiamagazin.de. Da könnt ihr gerne nachhören, was wir so alles für Thematiken die letzten Jahre hier in dieser Redaktion hatten. Wir bedanken uns fürs Zuhören, sagen ciao und ja, bleibt dran, bleibt cool und genießt den Winter. Auf bald. Tschüss beisammen.
Ciao. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, vielen Dank.